Im ersten Petrusbrief, im zweiten Kapitel, hören wir die Verse 2 bis 10. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm. Es ist jener lebendige Stein, die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift: Seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steines zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift: Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es: Es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Der erste Petrusbrief, ihr Lieben, beginnt nicht im zweiten, sondern natürlich im ersten Kapitel. Und da schreibt Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien verstreut sind. Warum fange ich damit an und nicht beim Predigttext? Weil Petrus hier eines benennt, nämlich wo immer die Christen, die christlichen Gemeinden sich befinden, in welcher Region auch immer, in welcher Provinz, in welcher Stadt, könnte jetzt vielleicht sagen, in welchem Bundesland auch immer, sie sind Fremde in dieser Welt. Das heißt aber nicht, dass Nachfolger Jesu Christi weltfremd sein sollen und auch nicht weltfremd sind, aber eben nicht identisch mit der Welt und mit dieser Welt identifiziert werden, sondern mit Christus, mit dem Reich Gottes. Damit sollen sie identifizierbar sein. Natürlich sollen wir als Gemeindeglieder, als Christen wissen, was in der Welt los ist, sollen davor ja nicht die Augen verschließen. Und wir haben auch Gott zu fragen, wie wir auf diese Dinge in der Welt agieren und reagieren sollen. Wo unsere Verantwortung darin ist, das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn wir Fremde in dieser Welt sind, dann heißt das eben auch, dass wir von dem wir leben sollen, nicht aus der Welt herausziehen. Womit wir uns ernähren, auch geistlich und gerade geistlich ernähren, das soll nicht aus der Welt herauskommen, sondern allein aus Gott. Und da bin ich dann bei dem, was Petrus im zweiten Kapitel ja schreibt. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Was für ein Bild Petrus hier gebraucht in diesem Brief. Ein Neugeborenes, es sucht nach der Muttermilch, es sucht nach der Brust der Mutter. Und das Kind intuitiv weiß es und wir wissen es auch, es bedeutet Leben, es bedeutet Überleben, es bedeutet Stärkung und Wachstum. Ein Neugeborenes verlangt nach der Muttermilch, immer wenn es danach hungrig ist. Lautstark, manchmal sehr lautstark, kaum zu ertragen. Aber nicht nur die Muttermilch tut dem Säugling gut, auch die Nähe zur Mutter, der Körperkontakt, der Geruch, der Augenkontakt, die Ansprache der Mutter. So geschieht in das Stillen des Säuglings hinein so viel mehr, als einfach Milch als Nahrung weitergegeben wird. Wenn der erste Petrusbrief uns dieses Bild vermittelt und uns mit da hineinnimmt, dann legt er dieses so viel mehr in diese Aufforderung mit hinein, wie neugeborene Kinder nach der Muttermilch suchen, nach der geistlichen Milch zu suchen und sie aufzunehmen. Begierig zu sein für das Wort Gottes. Und in dieser Aufforderung, begierig zu sein nach dem Wort Gottes, liegt so viel mehr als in der Schrift, in der Bibel zu lesen. Es bedeutet, Gott zu begegnen, in seine Gegenwart hineinzukommen, ihn kennenzulernen, ihn zu erfahren, sowohl im geschriebenen Wort wie in seinem persönlich zugesprochenen Wort, das er jedem Nachfolger zusprechen will, ganz persönlich. Und das macht manchmal den Unterschied, gerade auch im Lesen der Schrift, im Lesen der Bibel. Kann ich eine Zusage Gottes lesen, aber sie bleibt allgemeine Zusage. Aber in dem Augenblick, wo Gott durch sein Wort, auch sein geschriebenes Wort, das in meinem Herzen und in deinem Herzen lebendig werden lässt, wird es ein persönlich zugesprochenes Wort. Und dann wird erfahrbar, ja, er begegnet mir, er begegnet dir ganz persönlich, weil er ganz persönlich dich anschaut, dich sozusagen beim Lesen der Schrift in den Arm nimmt und du in seiner Gegenwart dann bist. Nach Gottes Wort sollen wir begierig bleiben, danach verlangen und uns durch das Wort Gottes, durch das geschriebene Wort, durch die Schrift und durch sein persönliches Wort stärken lassen. Durch das Wort Gottes wachsen und unser geistliches Immunsystem aufbauen und stärken lassen. 1. Petrusbrief macht deutlich, das Wort Gottes ist Grundnahrungsmittel für jeden Christen und für jede Gemeinde. Egal, ob junger Christ, gerade getauft oder schon länger im Glauben lebend. Es ist das Wort Gottes, das uns Richtung gibt und das uns bewahrt, in der Welt bewahrt. Erlebt, wie gütig der Herr ist, heißt es. Ihr Lieben, das zu erleben, wie gütig der Herr ist, geht nur in seiner Nähe. Geht nur in der Beziehung zu ihm und nicht im theoretischen Lesen über ihn oder im theoretischen sich Gedanken machen über ihn. Wir müssen schon zu ihm hinein in sein Wort, im Aufnehmen und Bewahren dieses Wortes Gottes und auch im Reden mit ihm, im Gebet, in der Kommunikation mit ihm. Wenn wir das, was er an uns richtet, was er in seinem Wort an uns schreibt, uns weitergibt, was er in uns lebendig werden lässt, das gilt es zu bewahren und aufzunehmen und dass es seine Wirkung in uns entfaltet. Und wenn wir das zur Gewohnheit machen und auch werden lassen, dann wird uns das vertraut und vertraut bleiben. Und es entsteht eine Beziehung zu unserem lebendigen Gott, eben auch durch das Wort. Aber ihr Lieben, nicht das Wort, nicht die Schrift, die Bibel ist die Mitte, sondern Christus. Der Eckstein, der Grundstein. Darum schreibt der erste Petrusbrief, zu ihm kommt durch das Wort. Aber zu ihm kommt. Christus ist die Mitte. Christus ist der Eckstein. Christus ist der Stein, an den wir uns ausrichten. Wenn wir uns nicht an ihm ausrichten, dann richten wir uns nach anderen Dingen aus und dann wird das schief. Darum dieses kommt zu ihm. Und für mich steckt so da auch ein bisschen die Frage drin, worauf baue ich, worauf baust du dein Leben auf? Und wonach richtest du es aus? Hier sagt der Petrusbrief, es ist der Eckstein, der die Richtung des Hauses vorgibt. Nicht umsonst hat man mal irgendwann den Urmeter erfunden. Dass er nicht so ganz genau ist, naja gut, aber wird ein bisschen nachjustiert. Aber an diesem Urmeter richtet man sich aus. Ich weiß nicht, in so manchen Städten, ob ihr das mal so wahrgenommen habt, gibt es so an manchen Häusern so aus Eisen so einen Meter. Das war früher das Maß, woran man Dinge gemessen hat. Und man konnte das nachprüfen, ob man hier nicht übers Ohr gehauen wird, wenn man das kaufen wollte. Und woran schneidet man oder misst man Bretter, die man schneidet? An dem Brett, das man ausgemessen hat. Nicht an dem Brett, das man daraus geschnitten hat. Das ist ein Phänomen, aber oft so, dass wenn man sagt, ne, ich habe aus diesem einen etwas anderes herausgeschnitten und dann lege ich das nächste Brett an und das nächste Brett, es wird immer kürzer. Das Maß verliert sich. Christus ist das Maß. Er ist der Eckstein, an dem es sich gilt, immer wieder auszurichten und ausgerichtet zu bleiben. Und es ist dieser Eckstein, der von den Bauleuten verworfen wurde, Christus verworfen, gekreuzigt. Aber Gott hat ihn erwählt als den Eckstein. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Nicht wir selbst bauen uns ein. Gott baut. Aber ihr Lieben, will ich das? Wollen wir das, uns von Gott einfügen, einbauen lassen in sein Bauwerk als lebendige Steine? Bin ich denn bereit, mich da einfügen zu lassen, wo Gott es will? Das heißt nämlich, neben mir, über und unter mir, fügt Gott auch andere lebendige Steine ein. Das ist zum Ersten sehr tröstlich. Ich bin nicht auf mich alleine gestellt, sondern ich bin eingefügt und werde durch andere mitgehalten. Aber gleichzeitig heißt das auch, über mir, unter mir und neben mir können Steine sein, die würde ich da nicht hinstellen, wenn es nach mir gehen würde. Aber es ist Gottes Sache, wie er die Steine, uns als lebendige Steine, platziert in seinem Bau. Aber, und das ist das Wichtige und Schöne daran, er will es tun. Und er übersieht niemanden von uns. Und er sagt, es gibt keine unbrauchbaren Steine. Was wir vielleicht verwerfen würden, da sagt Gott, nein, jeder Stein, jeder Mensch ist brauchbar. Auch wenn wir das von uns selber vielleicht gar nicht so behaupten würden. Oder wozu bin ich denn? Aber Gott sagt, doch. Und er weiß, wozu. Das kannst du dir von ihm zeigen und schenken lassen. Und wenn Gott uns so zusammenfügt, dann heißt das auch, er will uns teilhaben lassen an seinem Werk, an dem Bau seines Reiches in dieser Welt. Ihr Lieben, ist uns das überhaupt bewusst, was das für eine Ehre ist? Ich glaube, uns allen ginge es so oder geht es so, dass wir uns darüber freuen, wenn wir Teil von einem Großen werden dürfen. Teil von etwas Besonderem, von dem, was Veränderung schafft. Wie viel mehr darf es uns eine Ehre sein, von Gott erwählt zu sein? Die Frage ist, wozu und was ist das Große? Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. In alttestamentlicher Zeit war der Priesterdienst etwas Besonderes und es war etwas Besonderes, dazu erwählt zu sein, zu denen zu gehören, die dann zur Priesterschaft zugezählt sein konnten. Die Aufgabe der Priester war es, vor Gott einzustehen für das Volk und umgekehrt zu stehen vor dem Volk im Auftrag Gottes. Sie hatten dem Volk Versöhnung zu vermitteln durch den Opferdienst, hatten das Recht und die Weisung des Herrn zu verkündigen, da das Gesetz zu verkündigen, und sie hatten das Volk zu segnen. Ihr sollt meinen Namen auf die Kinder Israels legen, dass ich sie segne. Und nun heißt es, Nachfolger Jesu Christi sind zum Priesterdienst, zur heiligen Priesterschaft berufen. Und ich nehme mal an, weil mir das immer wieder auch so geht, uns ist diese Bedeutung kaum bewusst, was das heißt. Auch nicht, dass Gott uns dazu berufen hat. Gewiss nicht zum alttestamentlichen Priesterdienst, sondern neutestamentlich. Ausgesondert dem Herrn, als Nachfolger Jesu sich ihm auszuliefern. Mit seinem Leben Christus zu unterstellen. Den Menschen, den eigenen Menschen, ohne Gott lebend, Gott auszuliefern und sich mit seinem Leben Christus zu unterstellen und in uns lebendig werden zu lassen. Das ist das lebendige Opfer und das klingt so in diesem Sonntag mit an, wo auch von der Taufe geredet wird. Wir haben es im Missionsbefehl im Evangelium gehört. Und Opfer bedeutet eben auch, sich in den Dienst nehmen zu lassen. Der Säugling, der die Milch empfängt, er bleibt nicht Säugling. Auch wenn Eltern sagen, der wächst viel zu schnell. Dieser Säugling. Aber er wächst eben ins Leben hinein. Ein Mensch, der Christ wird, bedarf immer der guten Nahrung. Und so wichtig es ist, in Gottes Nähe zu sein und zu bleiben, so wichtig ist es auch, sich in den Dienst rufen zu lassen. Damit muss kein großer, außergewöhnlicher Dienst oder vollzeitlicher Dienst gemeint sein, sondern Gott möchte einen jeden einfügen in sein Werk. An ganz unterschiedlichen Stellen und Aufgaben. So gering uns das vielleicht erscheinen mag. Aber manchmal sind es so diese kleinen Teile, die notwendig sind, damit die Großen bewegt werden können. Es wundert mich manchmal, wenn so ein Motor stehen bleibt, ein Auto nicht funktioniert, es hängt manchmal nur an so einem klitzekleinen Teilchen, paar Cent wert, aber alles steht still. Es kommt nicht darum, auf das Große zu schauen. Es kommt darauf an, dass wir uns von Gott da hineinfügen lassen, wo er es möchte. Und wir dürfen wissen, er hat einen guten Plan. Und nur so kann alles ineinander greifen und jeder den anderen ergänzen. Das kann das Gebet sein, die Fürbitte. Zum anderen den Menschen zu zeigen, wer Gott ist, wie er ist und durch das eigene Leben zeigen, wie sehr es sich lohnt, mit Gott zu leben. Dass andere das sehen können, schaut an mir die Güte Gottes. Da ist sie sichtbar. Ich kann das bezeugen mit meinem Leben. So hat es der Paulus gesagt, ich war der Erste unter allen Sündern, aber ich zeige euch und ihr seht an mir die Güte Gottes. Er hat mich nicht verworfen, sondern erwählt. Nun muss, wie gesagt, nicht jeder von uns ein Paulus werden. Aber dennoch, glaube ich, kann jeder als Christ, als Nachfolger Jesus sagen, ich habe die Güte Gottes in meinem Leben erlebt und das kann ich dir bezeugen. Jeder einzelne Christ, jede Gemeinde ist ein Bild, ein Symbol, um sichtbar werden zu lassen, wer Gott ist. Dazu hat Gott uns ja berufen. So wie Jesus den Vater repräsentierte, so soll es die heilige Priesterschaft, die Gemeinde, der Bau von lebendigen Steinen auf der Grundlage Jesu Christi jetzt repräsentieren. Mit allen Aufgaben und in allen Lebensbereichen. Ihr seid ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Noch einmal die Frage, ist dir das bewusst? Hast du dir das zu eigen gemacht? Das verinnerlicht, dass du ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes bist, der dich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ihr Lieben, es ist die Güte Gottes, die zur Umkehr führt, zur Abkehr von der Sünde, zur Hinkehr zu Gott. Und gerade im Abendmahlsgottesdienst wird das so deutlich. Im Sündenbekenntnis, im Vergebungszuspruch, indem wir das miteinander ausdrücken, im Singen, mir ist Erbarmung widerfahren. Und dann im Abendmahl zum Eckstein zu kommen, als lebendige Steine gerufen und eingebaut zu sein, Teil des großen Werkes Gottes zu sein. Wir dürfen die Güte Gottes in der ganzen Kraft und in der ganzen Wahrheit Christi empfangen und bezeugen. So steht ja unser Text heute im Zusammenhang mit dem Evangelium. Und da geht es, wie gesagt, auch um die Taufe. Taufe als Zeichen der Güte Gottes. Aus einem Nicht-Volk, Volk Gottes werden zu lassen. Da greift der Petrusbrief den Propheten Hosea auf. Aus einem Gottfernen ein zu Gott dazugehörigen werden zu lassen. Ein Nachfolger Jesu. Er das Haupt, wir seine Glieder, er das Licht und wir der Schein, er der Meister, wir die Brüder, er ist unser, wir sind sein. Sein zu sein, als königliche Priesterschaft, du und ich, Gemeinde Jesu Christi. So lasst uns jeden Tag schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist und dem in und mit unserem Leben Ausdruck zu geben und zu verleihen, damit die Welt sieht und erkennt, wer Gott ist, wie wertvoll ihm jeder Einzelne ist, sollte er in der Welt noch so verworfen sein. Amen.